Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe. Wo die Pressefreiheit besonders umkämpft ist, lässt das Rückschlüsse auf wichtige gesellschaftliche Themen zu. Die Organisation Reporter ohne Grenzen stellt fest, dass sich Übergriffe auf Journalisten fast verdoppelt haben. Wo? Darüber sprechen wir gleich. Und Berlin soll ja ein zentrales NSU-Dokumentationszentrum bekommen. So hat es die Ampelkoalition vor vielen Jahren beschlossen. Jetzt steht das Projekt bei den Koalitionsverhandlungen zur Disposition. Dabei brauchen wir es, meint Barbara John, Ombudsfrau für die Angehörigen der NSU-Mordopfer hier im Fazitgespräch. Und wir schauen auch auf den Salone del Mobile in Mailand, immer noch die größte Möbelmesse der Welt, die heute offiziell eröffnet wurde. Die aufgeheizte Weltlage, sie scheint sich auch in zunehmenden Angriffen auf Journalistinnen und Journalisten und Medienhäuser zu spiegeln, denn die nehmen drastisch zu. Für 2024 hat die Organisation Reporter ohne Grenzen eine Verdoppelung solcher Attacken festgestellt im Vergleich zum Vorjahr. Von den 89 Vorfällen waren die meisten körperliche Gewalttaten und viele von ihnen ereigneten sich auch am Rande von Demonstrationen. Darüber habe ich mit Katharina Weiß gesprochen, der Referentin für Deutschland bei Reporter ohne Grenzen. Guten Abend.
Guten Abend und herzlichen Dank für Ihr Interesse.
Frau Weiß, sagen Sie doch zunächst mal etwas zu dieser Zahl 89 Vorfälle. Verdoppelt hört sich ja erstmal dramatisch an, aber sind diese 89 Vorfälle gegenüber Journalistinnen in einem Jahr viel oder wenig? Vielleicht auch mal im Vergleich zu anderen Ländern.
Da muss man zur Einordnung ganz klar sagen, die Zahlen sind eigentlich relativ hoch seit der Pandemie, also seit 2020. Es geht jedes Mal ein bisschen hoch und ein bisschen runter. Wir hatten auch schon mal über 100. Trotzdem ist jede Attacke natürlich besorgniserregend. Gerade im Vergleich zu Ländern wie Indien, wo die Kolleginnen und Kollegen gar kein so ein Monitoring aufstellen können, weil es viel zu viele, teilweise auch deutlich brutalere Attacken gibt, sind wir aber immer noch sehr, sehr privilegiert. Das Wichtige ist auch, es gibt immer eine wahnsinnig hohe Dunkelziffer. Wir haben so ungefähr 123 Hinweise bekommen, von denen konnten wir 89 überprüfen. Das heißt, es gab Zeuginnen, es gab Polizeiermittlungen, es gab Videobeweise. Aber wir wollen damit eher zeigen, in welchen Ecken in Deutschland oder in welchen Milieus die Pressefreiheit vielleicht aus verschiedenen Gründen besonders erodiert.
Ja, und in welchen Ecken ist das?
Es gab einen Sonderfall im Jahr 2024 und zwar gab es ganz besonders viele Attacken in der Hauptstadt Berlin am Rande von Nahostdemos, größtenteils aber auch immer wieder auf zwei Reporter. 40% aller körperlichen Attacken entfallen auf diese beiden, weil sie besonders markiert waren, weil ihre Berichterstattung als gerade in Bezug auf das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza vielleicht als besonders menschenverachtend oder einseitig interpretiert wurde von den Demonstrantinnen und Demonstranten. Das heißt, wenn wir diesen Sonderfall Berlin mal außer Acht lassen, dann gucken wir eigentlich auf Bundesdeutschland und da sind tatsächlich eher die verschwörungstheoretischen und die vor allem rechtsradikalen, rechtsextremen Milieus die, die weiterhin, wie auch schon in den letzten Jahren, Journalisten besonders bedrohen und besorgen.
Das heißt, da sind wir immer noch so in dieser Ecke von Pegida-Demonstrationen, ja?
Ganz genau, das geht weiter und wir monitoren ja zum einen diese Zahlen, wie gesagt, die Dunkelziffer ist noch viel höher, in vielen kleineren Dörfern und etwas abgeschotteten Regionen melden Journalisten auch einfach gar nicht so regelmäßig wie zum Beispiel in Berlin. Wir sehen aber, dass gerade hier die Pressefeindlichkeit in der Bevölkerung wahnsinnig zunimmt und auch die Gewaltbereitschaft gegenüber Reportern und Reportern seit Jahren ungefähr gleich bleibt und sich eher festigt in der Mentalität.
Sagen Sie doch mal, was da in der Regel so passiert.
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also schlagen, treten auf Körper, Ausrüstung, Beine stellen ist sehr, sehr klassisch. Dann werden teilweise Gegenstände geworfen. Wir zählen auch dolle Schläge zum Beispiel auf die Ausrüstung oder wenn die Kamera brutal ins Gesicht gedrückt wird. Es gab dieses Jahr auch einen Nachwuchsjournalisten, der in die Genitalien getreten wurde von einem Neonazi am Rand eines Christopher Street Days. Also unterschiedlichste Übergriffe von wirklich brutal zusammengeschlagen bis zu, ich sag mal, zum Glück etwas glimpflicheren Ausgängen. Und was aber generell an diesem gefährlichsten Ort, in Anführungszeichen, die Demonstrationen für Journalisten und Journalisten auch in diesem Jahr wieder sind, passiert, ist, dass sich natürlich einfach eine Mentalität, die wir ja auch gerade in unseren eigenen Filterblasen sehen, die von Populismus, vom um sich greifenden Faschismus und von Desinformation ein bisschen gelenkt wird, dass sich die da einfach ausbreitet.
Sie haben ja in Ihrem Bericht auch erwähnt, dass das bis in die Redaktionen hinein zu spüren ist.
Ja, aber da müssen wir jetzt ganz stark trennen. Das eine sind wirklich Bürgerinnen und Bürger, die auf Journalistinnen treffen und dann gibt es schwierige Situationen. Und das andere sind sehr komplexe Aushandlungsprozesse zu polarisierenden Themen. Und da gab es 2024 sozusagen eine extreme Auffälligkeit. Wir haben wahnsinnig viele Hinweise von betroffenen Journalisten und Journalisten bekommen, die speziell über die israelische Kriegsführung zum Beispiel berichten wollen, diese kritisieren wollen oder eben über das Schicksal der Zivilbevölkerung in Gaza. Und die berichtet haben, dass Artikel darüber kaum Chancen gehabt hätten. Außerdem haben die zum Beispiel berichtet, dass mit Quellen ganz unjournalistisch, unethisch umgegangen sei, dass zum Beispiel Quellen des israelischen Militärs unhinterfragt übernommen worden seien. Also ne, nicht nur einmal, sondern da gibt es ganz, ganz krasse Anhäufungen dieser Situation, wo hingegen palästinensische Perspektiven wenig Möglichkeiten gehabt hätten, Raum in der Berichterstattung zu finden. Und da geht es dann tatsächlich wirklich ein bisschen um etwas, das auch bei uns eigentlich am Rande des Mandats stattfindet, nämlich die Frage, gab es da ein Klima der Angst? Im Extremfall haben auch einige gesagt, vielleicht sogar der Selbstzensur in Redaktionen. Wir haben da ganz spezifisch mit über 60 Journalisten qualitative Interviews und Gespräche zugeführt, um dem so ein bisschen stärker auf den Kern zu gehen.
Und sind Sie zu einem Ergebnis gekommen?
Wir glauben natürlich den Journalisten, weil wir eben auch mit vielen verschiedenen Reportern, darunter frei und fest angestellt, Journalistinnen, Auslandskorrespondentinnen, Lokaljournalisten gesprochen haben und merken auf jeden Fall, dass da einfach ein zunehmender Druck auf Medienschaffende herrscht. Journalisten berichten über einen beispiellosen gesellschaftlichen und redaktionellen Druck. Gleichzeitig bemerkt man eingeschränkte Meinungskorrigierung und begleitet wird, das ist nochmal ein ganz anderer Punkt, auch von einem irren Druck von außen. Das heißt, wer in irgendeiner Form über diese Region berichtet hat, hat 2024 krasse Shitstorms, persönliche Beleidigungen, vor allem Frauen, gerade auch migrantisierte Frauen, die in dem Beruf der Journalisten tätig sind, haben wahnsinnig schlimme Vergewaltigungsandrohungen zum Beispiel geschickt bekommen. Ganz viele Beleidigungen, Drohungen unter der Gürtellinie, da wurden teilweise Privatadressen herausgefunden. Und diese zunehmende Polarisierung kann natürlich dazu führen, dass einzelne Reporterinnen und Reporter eine Vermeidung sensibler Themen anstrengen. Gleichzeitig gab es auch Redaktionen, die uns geschildert haben, dass sie einfach vollkommen überfordert waren mit diesen Shitstorms und teilweise auch Kampagnen anderer Akteure, die da aus dem Netz auf sie zukamen, die konnten das quasi gar nicht mehr wegmoderieren. Und was wir ja wollen, ist ja gar nicht jetzt eine Medienkritik anzubringen, das übersteigt unser Mandat, sondern unser wichtiger Punkt ist anzustoßen, wie kann das zum einen in Redaktionen aufgearbeitet werden, aber was bedeutet eben auch für unsere vergiftete Debattenkultur, wie können wir da als Gesellschaft einen besseren Umgang finden?
Stichwort Übergriffe am Rande von Demonstrationen. Es wäre ja auch mal spannend zu gucken, wie das eigentlich in den vergangenen Jahrzehnten oder auch schon viel länger zurückschauend war. Es gab ja auch Demonstrationen, wo auch harte Fronten aufgezogen wurden. Haben Sie Vergleiche dazu, wie das damals war?
Die Zahlen, die Reporter ohne Grenzen erhebt, werden in dieser Form erst seit 2015 verifiziert. Ich selber bin Jahrgang 94. Das heißt, wie das vielleicht in den 80ern war oder auch in den wilden 70ern, kann ich jetzt nicht mit Zahlen belegen. Aber ich spreche natürlich mit Kolleginnen und Kollegen, die teilweise jetzt auch schon in der Rente sind. Und die sagen, es gab immer Reibungen. Manchmal ist das auch, normal klingt jetzt blöd, ne? Wir wollen ja keine Gewalt rechtfertigen, aber manchmal neutralisiert sich das dann auch wieder, wenn gewisse Themen aus dem öffentlichen Augen entfleuchen. Allerdings ist es so, dass diese Themen trotzdem immer wichtig sind für eine Gesellschaft und immer anzeigen, in welche Richtung es auch politisch geht. Das heißt, da, wo die Pressefreiheit auch besonders umkämpft ist, gibt es immer Themen, die eine Gesellschaft besonders umtreiben.
Katharina Weiß von Reporter ohne Grenzen zur Zunahme von Gewalttaten gegen Journalistinnen und Journalisten in Deutschland. Danke für das Gespräch.
Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Einen schönen Abend noch.
Bei den Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und CDU wird weiter diskutiert und gefeilscht und dabei drohen auch längst beschlossene kulturpolitische Projekte ins Abseits zu geraten. Zum Beispiel das NSU-Dokumentationszentrum in Berlin, ein Gedenk- und Lernort, der die rechtsextremistische Mordserie aufarbeiten soll. Einige lokale NSU-Dokumentationszentren gibt es ja bereits, aber eben noch nicht das Zentrale, das die Ampelregierung in den den Koalitionsvertrag schrieb, mit dem Gesetzentwurf aber nicht rechtzeitig fertig wurde. Barbara John, frühere Ausländerbeauftragte der Bundesregierung, bemüht sich als ehrenamtliche Ombudsfrau seit 2011 um schnelle und unbürokratische Hilfe für die NSU-Opfer. Vor der Sendung war sie zu Gast hier im Studio. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Schwarze.
Es ist ja mehr als 10 Jahre her, dass der NSU enttarnt wurde, in den Jahren zuvor 10 Menschen ermordet hat, 9 davon mit Migrationsgeschichte. Jetzt sind Sie, Frau John, ja jemand, die sich da ganz stark macht dafür und auch jemand, die sich sehr eng ausgetauscht hat mit diesen Opferfamilien. Was würden Sie sagen, brauchen diese Familien oder was soll dieses Zentrum zeigen? Also wie stellen Sie sich's vor?
Ja, das ist jetzt vielleicht nicht so wichtig, denn was man sich vorstellen kann, also ich berichte hier von einem grundlegenden Problem, das da ist, dass wenn der Staat Erinnerungskultur meint, dann macht er aber Erinnerungspolitik und das ist hier auch der Fall. Also es muss ein Stiftungsgesetz geben. Der Staat will das NSU-Geschehen einbetten in die Entwicklung und die Analyse des Rechtsterrorismus seit 1945. Ob das überhaupt einen Zusammenhang gibt? Es gibt ja einen viel stärkeren Zusammenhang mit Thüringen. Denn in Thüringen haben sich die drei, das Mördertrio, die zwei Männer, eine Frau zusammengefunden und sie haben es dann in Chemnitz 10 Jahre lang ausgebrütet, was sie eigentlich machen wollen, haben da auch schon die Banküberfälle verübt, damit sie überhaupt Geld zur Verfügung hatten. Und die Opfer wollen natürlich eine Erinnerung an ihre getöteten Ehemänner, Väter, Brüder und das Kind, das sie verloren haben, also Michelle Kiesewetter. Das sind Dinge, die etwas auseinandergehen. Und dann gibt es noch etwas, was eigentlich überhaupt durch das Erstellen, den Willen, ein Dokumentationszentrum zu erstellen, hochgekommen ist. Nämlich, es gibt nicht nur eine Lücke, auch in der Erinnerung, langsam verblasst das ja auch, es sind 25 Jahre her, sondern es gibt auch eine Lücke in dem Schmerzensgeld zahlen.
Die Entschädigungslücke.
Die Entschädigung. Mhm. Und als die Beteiligten, also die Opfer, merkten, wie viel Millionen ausgegeben wird für dieses Zentrum und auch für bestimmte Unterlagen, die man vorher brauchte. Und Universitäten wurden beauftragt, ob das, welchen Rahmen das haben sollte und was die Opfer dazu denken und so weiter. Da haben sie gemerkt, wie viele hochbezahlte Stellen eingerichtet wurden, dass sie eigentlich für Jahre überhaupt nicht entschädigt wurden. Und zwar für entscheidende Jahre. Die Jahre, in denen weitergemordet wurde, also ab 2000 fingen ja die Morde an und erst 2011 sind die Leute ja enttarnt worden, haben sich selber enttarnt. Und in dieser Zeit, und sie sagen, das war die schlimmste Zeit unseres Lebens, mussten sie aus eigener Kraft ihr Leben wieder aufbauen. Und hätten sie ihre Familien und natürlich einige auch ihren Glauben nicht gehabt, hätten sie das nie geschafft. Sie mussten
und für
also,
diese Zeit werden sie auch nicht entschädigt,
nein,
weil sie gar nicht
nein,
als Opfer...
Sie galten nicht als Terroropfer und deswegen wurden sie auch nicht entschädigt. Und das ist ein großes Unrecht.
Warum steht denn dieses wichtige Projekt denn jetzt auf der Kippe?
Naja, wahrscheinlich, weil vieles in Koalitionsverhandlungen auf der Kippe steht, denn das sind ja Geschäfte, die man miteinander macht. Gibst du mir das, gebe ich dir das. Und der Satz, wir wollen ein NSU-Dokumentationszentrum schaffen, das hat einen in roter Farbe ist das in der langen Liste, was da bisher ausgehandelt wurde und nicht angenommen wurde, gestanden hat. Das ist eben von der CDU nicht angenommen worden.
Von ihrer CDU.
Aber das heißt ja nicht, dass es nicht angenommen wird.
Ja, ist ja Ihre Partei, Frau John, die CDU,
ja,
ne? Können Sie da Einfluss nehmen?
Na ja,
hören die auf Sie?
Ach ja, hören Sie auf mich, natürlich hören Sie nicht auf mich. Sie hören die Stimme der Ombudsfrau und was die Gründe, die sie hat. Denn wir haben das ja, die Gruppe und ich, wir haben das ja schon weit vor dem Beschluss der Ampelkoalition vertreten. Das ist immer gefordert worden vor 12 Jahren, dass man sich erinnern muss und zwar nicht nur an die Morde, sondern an das Staatsversagen.
Ja, ist das etwas, was der CDU vielleicht auch ein bisschen schwerer fällt als den
Sozialdemokraten? Ja, das denke ich schon. Ich habe bisher bei der CDU eigentlich, bevor es zum Ampelbruch kam, habe ich eigentlich positive Stimmen gehört, dass das wichtig sei und dass man das auch unterstützen würde. Und natürlich dann bei der Koalitionsbildung geht es ja plötzlich um ganz andere Dinge noch. Und da ist das ein kleiner Punkt, den man irgendwie mitverhandeln
ja.
muss.
Es gibt ja kleinere Projekte auch, NSU-Dokumentationszentren. Zum Beispiel wird im Mai in Chemnitz eines eröffnet im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres. Mhm. Das ist aber befristet auf
ja,
eine gewisse
natürlich.
Zeit.
Die haben dafür auch Geld bekommen von Frau Roth und auch vom Land Sachsen. Aber nur für diesen Zweck nehme ich es ein Jahr durchzuführen. Das wird jetzt etwas später eröffnet, also im Mai. Und da sind die natürlich die Opfer auch beteiligt. Sie machen da mit. Und das ist auch so eine Sache, über die man sich wundern kann. Chemnitz war die Stadt, in der sowohl die Szeska übergeben worden ist, als auch die Morde ausgebrütet wurden. Und es wird nicht eine Frage bei den Vorbereitungen, eine kritische Frage müssen doch auch an die Stadt gestellt werden. Nein, die Opfer sind aufgefordert worden, ihre Fragen da einzubringen. Und daran haben sie nicht gedacht, dass man natürlich auch die Stadtbevölkerung ins Gebet nehmen muss, sondern sie stellen dann Fragen, warum gibt es noch Rassismus? Warum sind nicht alle Täter und die Unterstützer bisher verurteilt worden? Also Fragen, die sich an das Nichts richten. Da ist auch kein Adressat, kein Zuständiger, sondern die stehen dann an den Fenstern. Also
Ihnen fehlt da die Konkretion.
Mir fehlt die Konkretion, die gerade für Chemnitz auch wichtig wäre.
Man kann natürlich jetzt auch fragen, wenn es verschiedene kleine lokale oder regionale Dokumentationszentren gibt und geben wird, warum ist es dann überhaupt wichtig, dass es dann in Berlin wieder so einen zentralen Ort gibt?
Der zentrale Ort ist schon richtig, damit überhaupt ein paar Leute dahin kommen. Einmal der Grund, nach Berlin kommen ja viele Leute, um den Bundestag anzugucken. Und die haben Einladungen von ihren Bundestagsabgeordneten. Und der kann auf die Liste auch dieses NSU-Dokumentationszentrum setzen. Das ist natürlich das eine. Und zweitens, Berlin hat doch falsch reagiert. Die Politik hat doch falsch reagiert. Die Sicherheitsbehörden, die natürlich der Politik unterstehen, die sind doch in eine ganz falsche Fährte von Anfang an und haben immer gesagt, das ist türkische OK-Kriminalität, Bosporus und Dönermorde. Das hat sich ja schon in den Begriffen ausgedrückt. Die Überschriften waren, was und wie ermittelt worden ist. Also Berlin, das ist die Stadt, in der natürlich die Politik, die Medien und natürlich auch die Sicherheitsbehörden versagt haben. Und das kommt da alles zusammen, weil der Bundestag da eben eine starke Stellung hat. Ja. Nicht nur eine starke Stellung, weil der Bundestag da sitzt.
Also Frau John, wenn ich Sie richtig verstehe, muss in einem solchen Dokumentationszentrum auch wirklich ganz konkret geguckt werden, was haben wir falsch gemacht, wo haben wir versagt?
Wenn man etwas lernen kann, dann ist es wirklich die Pflicht und Schuldigkeit, aus diesem mörderischen Geschehen zu lernen, was man von Anfang an hätte besser machen können, viel besser machen können. Das ist ein wichtiger Punkt. Dann nutzt es nichts, wenn ich auf den Rechtsterrorismus und die Entwicklung seit 1945 schaue, sondern da muss ich ganz woanders hingucken, nämlich auf mich selber. Und da das auch angesiedelt, also die Geschäftsstelle, die Auswahl der Mitarbeiter ist Sache des Bundesinnenministeriums und das Bundesinnenministerium muss auch regelmäßig Bericht erstatten. Also das erstattet dann über sich selber Bericht. Natürlich wird es immer sehr positiv sein und es kann auch die Themen setzen. Aber setzt es wirklich die Themen, wo der Staat noch einmal mit der Lupe angeschaut wird, wo sein Verhalten geprüft werden muss und wo die Fehler nochmal aufgedeckt werden müssen. Das frage ich mich und das fragen sich natürlich auch die Opfer.
Okay, Frau John, aber jetzt gilt es erstmal sozusagen dieses Projekt zu retten in der neuen Legislaturperiode?
Naja, zu retten. Ja, also man kann das sagen. Bloß, verstehen Sie, ich kann ja nicht in einen Kanal springen und jemand, der am Ertrinken ist, ich bin Rettungsschwimmerin, rausholen. Das geht ja nicht. Also in dem Sinne, retten kann nur bedeuten, ich bin mit den Leuten, die darüber auch etwas zu sagen haben und die, ich weiß nicht mal, ich will dazu auch nichts sagen, ob die in der Koalitionsverhandlung dabei sind, aber ich nehme an, dass die dazu Kontakt haben. Ich kann nur mit denen reden und habe das auch getan.
Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Fazit.
Das Museum Brandhorst in München hat erst im vergangenen Jahr mit einer spektakulären Schau über Andy Warhol und Keith Haring auf sich aufmerksam gemacht. 190.000 Besucher bescherten dem Haus damit dann auch ein Rekordjahr. Die neue Ausstellung beleuchtet ebenfalls die Beziehung zwischen Künstlern. Diesmal sind es aber gleich fünf, und zwar fünf Freunde. Der Musiker John Cage, der Tänzer und Choreograf Merce Cunningham und die bildenden Künstler Jasper Jones, Robert Rauschenberg und Cy Twombly. Unsere Kritikerin Julie Metzdorf über die Ausstellung Fünf Freunde.
Wie stellt man Freundschaft in einer Ausstellung dar? Im Fall von John Cage, Merce Cunningham, Jasper Jones, Robert Rauschenberg und Cy Twombly ist das nicht schwer. Denn die fünf waren nicht nur befreundet und teilweise auch miteinander liiert, sie haben auch zusammen gearbeitet. Manchmal am selben Projekt, manchmal zeitversetzt auf das Werk des Freundes reagierend und manchmal sogar Schulter an Schulter am selben Kunstwerk. Yilmaz Djevior vom Museum Ludwig in Köln.
Man kann sagen, dass viele Künstlerinnen und Künstler im Austausch mit anderen stehen. Aber die Zeit und die fünf Positionen, die wir hier untersuchen, das ist schon wirklich ein sehr spezieller, enger Austausch. Einmal über das Persönliche. Es waren teilweise Liebespaare und diese Liebe hat sich auch niedergeschlagen in den Kunstwerken. Aber auch, wie hier Musik und Tanz und bildende Kunst quasi eine Beziehung eingehen, das ist schon sehr einmalig.
Da sind etwa die Tanzperformances der Merce Cunningham Dance Company. John Cage lieferte die Musik, Robert Rauschenberg und Jasper Jones die Kostüme und das Bühnenbild. Die Ausstellung zeigt neben den Videoaufzeichnungen auch die originalen Bühnenbilder und Kostüme. Zu Cages Stück Telephones and Birds entwickelte Cunningham einen Tanz, der an Balzrituale und verschiedene Fortbewegungsarten von Vögeln erinnert. Robert Rauschenberg entwarf dazu farbenprächtige Kostüme mit weiten, flatternden Röcken. Das Bühnenbild erinnert an Segel im Wind. Jeder der fünf Künstler ist eine Ikone seines Fachs. Lange wurden sie als Solitäre betrachtet. Die Münchner Schau ist nun die erste, die ihre engen Beziehungen genauer beleuchtet. Zentral etwa das Werk Bad von Robert Rauschenberg, eine Mischung aus Skulptur und Malerei im Hochformat, bestehend aus einer Patchwork-Decke und einem Kopfkissen, abstrakt bemalt mit dicker Farbe. Achim Hochdörfer, Leiter des Museums Brandhorst und Kurator der Ausstellung.
Und die Materialien, die er verwendet hat, war eine Decke, eine Bettdecke, die er 1951 auf dem Black Mountain College von einer Künstlerfreundin, Dorothea Rockburn, geschenkt bekommen hat, just in dem Moment, als er sich in Cy Twombly verliebt hatte und die beiden zusammen am Black Mountain College war. Ich will jetzt nicht zu viel hineininterpretieren, aber die beiden haben natürlich auch unter dieser Bettdecke geschlafen. Und wenn man sich das Kissen genau anschaut, sieht man, dass es in der Mitte geteilt ist. Der untere Teil ist von Rauschenberg bemalt und der obere auf weißem Hintergrund ist ein Kritzelspuren zu sehen, die ziemlich eindeutig von Twombly stammen. Das heißt, die Präsenz beider Künstler ist auf dem Kissen.
Es ist das erste Mal, dass die Homosexualität der fünf Künstler in diesem Umfang thematisiert wird. Einzelne Werke können so völlig neu gelesen werden. Warum erst jetzt? Die Freunde hatten sich in den späten 40er, frühen 50er Jahren kennengelernt. Für Homosexuelle eine sehr repressive Zeit, sagt Yilmaz Djevior.
Kommunisten und Homosexuelle wurden unter der McCarthy-Ära quasi in einen Topf geworfen und verfolgt. Sie mussten mit Geldstrafen rechnen, aber auch mit Gefängnisstrafen. Es gab außerdem keine Rollenmodelle dafür. Also es gab keine öffentlich sichtbaren gleichgeschlechtlichen Partnerinnen, Partner. Und ich glaube, das hat alles mit dazu beigetragen, dass die fünf selber nicht darüber gesprochen haben und dementsprechend auch sich die Kunstgeschichte damit schwer getan hat.
Alle fünf Künstler waren extrem interessiert am Zeitgeschehen, an Fortschritt und neuen Techniken. Merce Cunninghams Choreografie »Herumgehzeit« bezieht sich auf die Phase der ersten Computer, die für ihre Datenverarbeitung so lange brauchten, dass es üblich wurde, während dieser Zeit vor den Computern herumzugehen. Der Tanz ist geprägt von Pausen, von Posen der Entspannung und Dehnübungen, von kurzen Momenten der Bewegung und Unruhe, dann wieder scheinen die Tänzer einzufrieren.
Und das Besondere auch an Tanz von Merce Cunningham ist wirklich das Experimentelle. Also, dass er es schafft, Bewegungen auf die Bühne zu bringen, die teilweise sehr vertraut, fast wie Altersbewegungen aussehen. Und wenn Sie aber genauer hinschauen, merken Sie, man braucht eine unglaubliche Technik allein, um das zu realisieren.
Fünf Freunde ist in jeder Hinsicht eine Schau über Beziehungen, über interdisziplinäres Arbeiten, über die Wechselwirkungen zwischen Kunst und Gesellschaft, über Freundschaft, Zuneigung, Liebe, aber auch über Konkurrenz, Trennungen, Brüche. Doch auch ihre durchaus heftigen Zerwürfnisse haben sie immer wieder überwunden. Und so kann man in dieser Schau nicht nur fünf Ikonen der Kunst teilweise völlig neu entdecken, sie hat auch grundsätzlich etwas sehr Tröstliches.
Julie Metzdorf über die Ausstellung Fünf Freunde, die bis 17. August im Museum Brandhorst in München zu sehen ist und im Herbst dann auch im Kölner Museum Ludwig.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der weltweite Kunstmarkt ist im vergangenen Jahr deutlich geschrumpft. Im Gegensatz zum Vorjahr floss 2024 12% weniger Geld. Das geht aus dem Kunstmarktbericht der Schweizer Bank UBS und der Kunstmesse Art Basel hervor. Insgesamt lagen die Verkäufe nach den Schätzungen bei 52,4 Milliarden Euro. Grund für den Rückgang seien wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheit, hieß es. Katrin Hondl.
Der Rückgang betraf vor allem die Auktionshäuser. Dort gingen die Verkäufe um 25% zurück, während Kunsthändlerinnen und Händler ein Minus von 6% verbuchten. Besonders krass war der Einbruch in China. Dort bilanziert der Kunstmarktbericht ein Minus von über 30%. Der Bericht spricht aber auch von Marktdynamik. So sei die Zahl der Einzelverkäufe um 3% gestiegen, was bedeutet, es werden mehr Kunstwerke gehandelt. Es gebe, so heißt es, einen Trend hin zu Kunst, die weniger als 50.000 Dollar kostet.
Er ist einer der begehrtesten deutschen Literaturpreise, der Deutsche Buchpreis, der im Herbst auf der Frankfurter Buchmesse vergeben wird. In diesem Jahr gehen 200 Romane für diese Auszeichnung ins Rennen. Das teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels mit. Die Jury entscheidet über den Roman des Jahres in einem mehrstufigen Auswahlverfahren. Im August gibt sie die 20 nominierten Titel bekannt. Aus dieser Longlist werden dann 6 Titel für die Shortlist ausgewählt, die Mitte September veröffentlicht wird. Erst am Abend der Preisverleihung im Oktober wird der Gewinnertitel bekannt gegeben. Im vergangenen Jahr bekam Martina Hefter die Auszeichnung für ihren Roman »Hey, guten Morgen, wie geht es dir?« Der deutsche Regisseur Werner Herzog ist international erfolgreich und wurde vielfach mit Preisen geehrt. Allerdings gewann er nie einen Goldenen Löwen in Venedig. Bei den diesjährigen Filmfestspielen im August soll er ihn endlich für sein Lebenswerk bekommen. Herzog hat mehr als 70 Filme gedreht, darunter Aguirre, der Zorn Gottes, Fitzcarraldo oder Nosferatu, Phantom der Nacht. Der Direktor des Filmfestivals Venedig, Barbera, würdigte ihn als einen der größten Erneuerer des neuen deutschen Films. Der 82-jährige Regisseur sagte, er sei zutiefst geehrt, aber sein Lebenswerk sei keinesfalls beendet. Das Kolosseum in Rom ist Italiens meistbesuchte Sehenswürdigkeit. Jahrelang waren Tickets für das antike Amphitheater kaum oder nur zu überhöhten Preisen zu bekommen. Das System wurde inzwischen geändert und jetzt sind auch die Verantwortlichen für das Horten von Karten bestraft worden. Die Kartellbehörde hat gegen die offizielle Verkaufsagentur für das Kolosseum eine Strafe von 7 Millionen Euro verhängt. Millionenstrafen müssen auch 6 Reiseveranstalter zahlen. Einer davon ist das deutsche Portal Get Your Guide. Die Anbieter haben Online-Tickets im großen Stil aufgekauft und dann Gewinn daraus geschlagen, dass keine Karten zum Normalpreis verfügbar waren. Stattdessen konnten Touristen bei ihnen dann deutlich teurere Tickets mit Zusatzleistungen kaufen. Ein lohnendes Geschäft. 2023 wurden im Kolosseum mehr als 12 Millionen Gäste gezählt.
Der Salone del Mobile in Mailand ist und bleibt die wichtigste Design- und Möbelmesse der Welt, obgleich sich die Möbelbranche momentan ja in der Krise befindet. Das deutsche Pendant, die IMM Cologne, die ist aus diesem Grund ja dieses Jahr ganz ausgefallen. In Mailand dagegen sind um die 2000 Aussteller vor Ort und man sieht nicht nur die neuesten Kreationen im Möbelbereich, sondern zum Beispiel auch Installationen wie der von Regisseur Paolo Sorrentino. Neben der Messe gibt es auch viele Orte in der Stadt, die bespielt werden und die man sich anschauen kann. Und heute war offizieller Messestart. Für uns dabei ist Laura Ewert. Hallo und guten Abend.
Hallo.
Was haben Sie denn bislang sehen können an interessanten Dingen, Möbelstücken?
Oh, so viele. Ich habe gesehen einen Freischwinger von Tonet, den Jill Sander, die Modedesignerin, gerade neu gestaltet hat in Farbe und Material. Ich habe gesehen ein Ding, das nennt er wirklich so Ding, eigentlich auf Englisch Thing, von Konstantin Gritschitsch, der deutsche Designer, hat ein neues Label gegründet, das heißt 25 Kilogramm und soll eine Designplattform sein für, Zitat, Radical Design. Da gibt es zwei Sitze zu sehen, die haben mir sehr gut gefallen und am allerbesten bisher hat mir gefallen eine fantastische Ausstellung bei Drop City, die heißt Prison Times und die zeigt Möbel, aber auch Türen von Gefängnissen und die thematisiert zum Beispiel auch, dass in italienischen Gefängnissen immer mehr starke Medikamente verabreicht werden, um den psychischen Belastungen der Insassen irgendwie abzuschwächen, um die zu behandeln. Und diese Ausstellung zeigt so die ganze Kraft und auch die Verantwortung von Design. Ja, das sind nicht nur Stühle, das sind Stühle, an denen man sich nicht verletzen kann, mit denen man sich nicht umbringen kann. Das sind Betten, die dafür da sind, Menschen zu fixieren. Und diese Fragwürdigkeit, ja, von unserem Bestrafungssystem wird hier an Möbeln erzählt, das ist wirklich sehr gut gelungen.
Also durchaus ein reflektierter, kritischer Umgang mit dem Thema Möbeldesign jenseits der Messe. Aber was ist denn dort zu sehen auf dem Messegelände neben den erwähnten Installationen?
Ich habe ein Sofa gesehen, unter dem sich ein Laufband verstecken lässt. Das würde ich sofort nehmen, natürlich. Ich habe sowieso sehr viele Sofas gesehen und sehr viele Stühle und sehr viele Lampen. Tolle Lampen von der Hamburger Lampenfirma Grau. Die wurde vor ein paar Jahren von den beiden Söhnen übernommen, die eigentlich Künstler sind und ja, die so mit Licht spielen. Die wechseln die Farben, aber ohne dass es stressig wird. Licht ist frei von Blau, denn blaues Licht, das kennen wir aus unseren Handybildschirmen, das macht uns ganz wach und auch unzufrieden.
Man fragt sich bei diesen Messen ja selbst als Liebhaberin manchmal, ob man wirklich den millionsten Leuchten- oder Stuhlentwurf jetzt wirklich noch braucht. Woran arbeiten denn die Jüngeren? Also es gibt in Mailand ja auch so einen extra Ableger für Nachwuchsdesign, den Salone Satellite.
Ja, das ist sehr interessant. Für mich immer der spannendste Teil der Messe. Und zwar diesmal sind zwei deutsche Hochschulen dabei. Und zwar nach langjähriger Pause. HFG Offenbach und UdK Berlin zeigen Entwürfe. Von der UdK Berlin sind 36 Positionen von allen Semestern, also vom ersten bis zum letzten, werden gezeigt. Da ist unter anderem ein Klo dabei. Der Macher hat sich mit queerer Architektur, mit queerem Design beschäftigt und dann dieses Klo entworfen, was ich ziemlich gelungen finde. Die Studierenden von der UdK, mit denen habe ich gesprochen, die haben mir aber auch was erzählt, was ich so ein bisschen besorgniserregend finde. Und zwar haben sie den Auftritt dort auf der Messe selber organisiert und zum größten Teil auch selber finanziert. Und sie sagen, das wird wahrscheinlich die letzte Ausstellung sein, denn der Berliner Senat hat ja die Gelder gekürzt, die Gelder für die Universitäten, also sowas wie Unterstützung für Transport oder den Druck der Flyer, den wird es dann nicht mehr geben. Und das ist für deutsches Design auf jeden Fall besorgniserregend.
Weil eben dieser Ort Mailand auch noch wichtig ist, um sich zu präsentieren. Vielleicht ja auch der wichtigste, ne?
Er ist der wichtigste und es ist deswegen auch nicht so ganz günstig, da zu zeigen. Also wenn man sich Flächen mietet, um auszustellen, kostet das viel Geld. Und es gibt es in anderen Ländern, die unterstützen das. Das House of Switzerland. Die zeigen ihre Designerinnen und Designer und es gibt eine Party und es wird Käse gereicht. Und das macht natürlich ganz viel Sinn für die Designer. Sowas haben wir nicht, aber wir haben ganz viele tolle deutsche Designer, die auch in der Stadt verteilt sind. Wir haben Gägler und Michels aus Berlin zum Beispiel, die zeigen auf der Messe ein Regal für die Madrider Firma St. Karl oder einen Aluminiumstuhl für Max Design. Das Studio Budde zeigt einen ganz tollen, schlauen Entwurf. Das ist eine Art Rekamiere, die auf dem Boden liegt. Eine Mischung aus Teppich und Möbel ist zu sehen in der Designgalerie Rossana Orlandi. Hat mich sehr überzeugt und ja, es gibt noch einiges mehr.
Ja, wie geht es Ihnen denn damit, weil ich das eben schon so angedeutet habe, diese millionsten Entwürfe von immer dem Gleichen? Also erfreut das Sie noch oder denken Sie auch, wir müssten doch eigentlich an anderen Fronten kämpfen?
Kämpfen möchte ich eigentlich möglichst wenig, und das ist das Schöne auch am Salone, dass man sich mit den schönen Dingen beschäftigen kann. Die Stimmung ist gut, auch wenn es schwierige Zeiten sind, das wird immer wieder gesagt. Aber es sind wirklich tolle und diverse Projekte dabei, und es ist nicht nur der 110. Stuhl. Ich habe leider jetzt gerade den Vortrag zum olfaktorischen Interior Design verpasst, den hätte ich mir gerne angehört. Der Architekt David Chipperfield hat eine Urne für Alessi gestaltet, finde ich auch total wichtig. Ist doch auch vielleicht ein bisschen zeitgemäß. Und dann gibt es ja eben auch eher schlaue, aber auch lustige Designs, Teekannen, auch Designs, die in die Zukunft denken und die gesellschaftliche Probleme besprechen. Also gerne nochmal die Prison Times Ausstellung, die sollte man unbedingt sehen, wenn man hier ist.
Laura Ewert vom Salone del Mobile der Möbelmesse in Mailand. Dankeschön und viel Spaß noch.
Danke.
Der MI5 ist ja hinlänglich bekannt durch alle James-Bond-Filme, allerdings so richtig weiß man ja eigentlich nichts darüber. Zum ersten Mal widmen sich die Londoner National Archives jetzt in Zusammenarbeit mit dem britischen Geheimdienst in einer Ausstellung der Geschichte des MI5 über die beiden Weltkriege bis zum Kalten Krieg. Zu sehen gibt es viel mehr als nur Spionage-Equipment. Franziska Hoppen aus London.
Den Inlandsgeheimdienst MI5 gründeten die Briten auch aus Angst vor den Deutschen. Das erzählt Mark Dunton, Kurator der neuen Ausstellung über die Geschichte des MI5 im Londoner Nationalarchiv.
In the early 1900s there were many fears of a German invasion.
Im frühen 20. Jahrhundert gab es große Angst vor einer deutschen Invasion, eine Art Spionagefieber. Und diese Sorge, dass das Land von deutschen Spionen unterwandert sein könnte, trug dazu bei, dass ein Geheimdienstbüro gegründet wurde. Im Jahr 1909 also nahmen zwei Offiziere und eine Sekretärin die Arbeit auf. Doch mit dem Ersten Weltkrieg wuchs die Behörde rasant. Dunton führt zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das Frauen an Schreibtischen zeigt. Sie legten damals die erste Datenbank mit potenziellen ausländischen Spionen an.
Women actually were at the heart of the registry.
Den als besonders gefährlich geltenden Exemplaren gaben sie das Akronym BB. Bad Bosch, ein herablassendes Wort für Deutsche. Dort erfasst war etwa auch Karl Müller, der getarnt als Schiffsmakler durch England reiste und geheime Informationen zurück in die Heimat schickte.
And what he was doing was, he was using lemon juice as invisible writing, that classic method.
Geheimdienstmitarbeiter waren aufmerksam geworden auf die vermeintlich langweiligen Geschäftsbriefe und griffen zum heißen Bügeleisen. Sichtbar wurde gelbe Zitronenschrift mit pikanten Informationen über britische Truppenbewegungen. Bei Karl Müller zu Hause fanden die Beamten dann das Corpus Delicti. Die Zitrone ist ebenfalls ausgestellt. Müller erhielt im Tower of London die Todesstrafe, doch damit war die Geschichte nicht zu Ende. Der MI5 tat so, als sei Müller noch am Leben. Sie schickten Nachrichten an die Deutschen und baten um Geld, das die Deutschen dann auch schickten. Davon kaufte der MI5 dann ein Auto, einen Morris, den sie den Müller nannten.
A two-seater Morris. Which they then christened the Müller.
Einer der ersten MI5-Dienstwagen ist also auch den Deutschen zu verdanken. Mit ähnlichen Taktiken, ausgestellt in zahlreichen Akten, führten die Briten die nächsten Jahrzehnte Deutsche in die Irre. Auch mit Hilfe von Doppelagenten. Eine solche war Elvira Chaudoir, die locker das weibliche Pendant zu MI6-Agent James Bond sein könnte.
She liked the high life.
Sie mochte das Highlife, Glücksspiel, Casinos. Ihr Deckname war Bronx, nach dem
Bronx Martini.
Elvira, eine lesbische Peruanerin, aufgewachsen in Paris, war Doppelagentin für die Briten, indem sie ihre deutschen Auftraggeber mit falschen Informationen fütterte und so von der alliierten Invasion in der Normandie ablenkte.
And it was all to do with distracting the Germans to make them make mistakes.
Zahlreiche solcher Schicksale sind im Nationalarchiv ausgestellt, durch den Kalten Krieg bis hin zur modernen islamistischen Terrorgefahr durch mehr als 115 Jahre Geschichte. So steht hinter Glas etwa auch eine unschuldig aussehende Limoflasche, konfisziert aus einem 2006 vereitelten Al-Qaida-Anschlag mit Flüssigsprengstoff auf 7 Flugzeuge, die aus Heathrow abheben sollten. Mitorganisiert hat die Ausstellung Steve Burgess. Sein Fazit? Der MI5 sagt, sie seien gewöhnliche Leute, die außergewöhnliche Dinge tun. Ich finde, das passt. Es sind keine James-Bond-Typen, die verrückte Spionage betreiben, schreiben, sondern einfach eine große Gruppe gewöhnlicher Menschen, die einige eindrucksvolle Dinge als Organisation vollbringen.
Die National Archives in London lüften ein paar Geheimnisse aus der Geschichte des MI5. Und die Feuilletons von morgen Mittwoch hat Gregor Sander gelesen.
Kultur wird geschätzt, aber nicht geliebt, behauptet Andreas Kilb in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und hat Argumente von einer Berliner Podiumsdiskussion über die Bedeutung von Kultur mitgebracht, deren Anlass eine Studie der Lismon-Stiftung war. Ihr Ergebnis lautet, grob gesagt, dass eine Mehrheit der Bevölkerung, mal sind es 2/3, mal 3/4, mal 4/5, die Kultur für wichtig, demokratiefördernd oder gesellschaftlich nützlich hält, obwohl nur etwa 1/3 ihre staatlich geförderten Angebote auch nutzt. In dieser geringen Kulturangebotsnutzung könnte man natürlich ein Problem sehen. Frederik Hansen vom Berliner Tagesspiegel hält allerdings eher die Podiumsdiskussion selbst für problematisch, denn die Akademie der Künste hat vergessen, jemanden aus der Praxis einzuladen. Eine Intendantin oder einen Schauspieler etwa. Stattdessen diskutieren der Publizist Michel Friedmann, der Hamburger Kultursenator Carsten Broster, die Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion für Kultur Christiane Schenderlein und der Journalist Peter Laudenbach eher theoretisch und der Tagesspiegel-Kritiker schreibt ihnen ins Zeugnis: Es bleibt bei einer Bubble-Diskussion, bei einem polyphonen Befindlichkeitslamento, das kaum Perspektiven eröffnet für das Alltagsgerangel mit den vielen kulturfernen Politikentscheidern aus allen Parteien. Zumindest schadet so eine Diskussion vermutlich auch niemanden. Aber natürlich geht es immer noch schlimmer. Wenn wir zum Beispiel nach Amerika schauen, wo Donald Trump unliebsamen Universitäten den Geldhahn zudreht. Was sich die Tageszeitung Die Welt vom Politikwissenschaftler Yascha Monk von der Johns Hopkins University in Baltimore erklären lässt. Unter 3 Professoren waren früher vielleicht 2 Demokraten und einer war Republikaner. Mittlerweile sind es unter 100 Professoren 99 oder 100 Demokraten. Seit vielen Jahren fühlen sich deshalb konservative Studenten an diesen Universitäten nicht mehr zu Hause. Sie haben das Gefühl, ihre Meinung nicht mehr offen vertreten zu können. Das hat gesellschaftlichen Rückhalt gekostet. Und diese Stimmung nutze der amerikanische Präsident gerade aus. Letztlich sieht Trump es als Machtfrage an. Mit den Universitäten will er ein Machtzentrum der Linken zerstören. Von der drohenden Zerstörung einer ganzen Branche berichtet die Süddeutsche Zeitung, die eigentlich vom internationalen Erfolg der Synchronsprecherszene erzählt. Bis Netflix und Co. aufkamen, gab es zum Beispiel in den USA kaum eine Synchronkultur. Mittlerweile laufen deutsche Netflix-Hits wie die Serie Dark natürlich auch dort auf Englisch. Allein in Großbritannien sind die Zuschauerzahlen bei nicht-englischen Produktionen in den letzten Jahren um 90% gewachsen, berichten David Steinitz und Kathleen Hildebrandt. Allerdings, der Kinobranchenriese IMAX zum Beispiel, mit seinen opulenten Kinosälen gerade so erfolgreich wie nie, kooperiert seit letztem Herbst mit dem Startup Camp AI. Die in Dubai angesiedelte Firma soll mit ihren KI-Anwendungen Filme in die verschiedensten Sprachen übertragen, schnell und günstig. Die deutschen Synchronsprecher fordern nun eine KI-Ausschlussklausel, die besagt, dass ihr Material nicht zum Training künstlicher Intelligenz benutzt werden darf, damit sie nicht auch noch ihre digitalen Nachfolger selbst ausbilden. Die Unterhaltungsriesen lehnen so eine Klausel bisher allerdings ab. Als gute Nachricht für den Schluss bleibt uns so nur der Fatalismus von Volkan Arsch in der Taz, der mit gelassenem Blick auf den durch Donald Trump verursachten Börsencrash schaut. Diejenigen, die gewöhnlich durch schwierige Zeiten gehen, können sich dieses Mal zurücklehnen und den Frühling genießen, zumindest solange das Monatsende noch fern ist. Schwierig sind die Zeiten gerade für jene, die ansonsten nicht von Geldsorgen geplagt sind. Übersetzt heißt das so viel wie: Wer arm ist, kann wenigstens nicht auch noch an der Börse verlieren.
Das war die Kulturpresseschau von Gregor Sander und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören.